heute uns die Predigt halten. Andrea ist zurzeit in Konstanz. In März beendet sie ihre Ausbildung zur Ergotherapeutin, hat davor aber 3 Jahre in Sydney verbracht, an der Bibelschule, Hillsong Bibelschule, und unterrichtet jetzt auch an der Abendbibelschule in Konstanz von der Hillsong Gemeinde. Und ja, sie möchte uns das mitteilen, was sie dort auch an Erkenntnisse und ja, über Jesus.
Genau. Danke, Papa. Genau. Also, hallo. Ich freue mich sehr, heute predigen zu dürfen. Ist echt ein Vorrecht. Und anfangen möchte ich mit einer Bibelstelle. Und zwar eine Bibelstelle, die mich schon sehr lange begleitet. Und zwar habe ich die eigentlich bewusst zum ersten Mal bei einer Prüfung gelesen. Und zwar einer Prüfung, nachdem ich Christologie, also die Lehre über Jesus, studiert hatte und dann so eine mündliche Prüfung dann ablegen musste. Und da hat mich dieser Lehrer hat mich dann gefragt, diese Stelle dann zu lesen und meinen Kommentar dazu zu geben. Und die möchte ich gerne vorlesen. Und zwar steht die in Hebräer 1, Vers 1 bis 3. Viele Male und auf verschiedenste Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Jetzt aber, am Ende der Zeit, hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Der Sohn ist der von Gott bestimmte Erbe aller Dinge. Durch ihn hat Gott die ganze Welt erschaffen. Er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum. Und nachdem er das Opfer gebracht hat, das von den Sünden reinigt, hat er den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, den Platz an der rechten Seite Gottes, der höchsten Majestät. Ich möchte, dass wir kurz aufstehen und beten, und dann beginnen wir. Jesus, ich danke dir, dass wir heute von dir hören dürfen. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du mitten unter uns bist, denn Jesus, du hast versprochen, wenn zwei oder drei sich versammelt haben, dann bist du mitten unter uns, Herr. Und ich bete dich jetzt, dass du einfach durch mich sprichst, Herr. Ich bete, dass unsere Herzen so weit offen sind, Herr, dass wir das annehmen können, Herr, und dass wir am Ende vom Gottesdienst noch mehr überwältigt sind und noch mehr in Ehrfurcht für dich stehen werden. In Jesu Namen. Amen. Gut. Letzte Woche haben wir die Geburt von Jesus gefeiert. Und heute werden wir uns rund um das Thema Jesus befassen. Wir werden einmal drauf schauen, was es bedeutet, dass Jesus hier auf Erden wirklich Mensch war, also 100% Mensch, aber auch gleichzeitig 100% Gott war. Und ganz am Anfang möchte ich dir, also jeden Einzelnen von euch, die Frage stellen: Wie stellst du dir Jesus vor? Welche charakterlichen Züge hat er und was macht ihn besonders? Wenn du was zum Schreiben hast, kannst du ja gerade kurz aufschreiben, ansonsten einfach ganz kurz in deinen Gedanken ein paar Stichworte einfach mal festhalten. Das Ziel dieser Predigt ist es, dass jeder einzelne von uns das Bild, was wir von Jesus haben, einmal vergrößert wird, dass es bereichert wird und dass wir so am Ende von diesem Gottesdienst noch mehr in Ehrfurcht vor unserem Retter stehen werden. Und wir werden uns jetzt auf eine Reise begeben, angefangen von unserem eigenen Bild, was wir haben, über was es bedeutet, wie ich gesagt habe, was es bedeutet, Jesus 100% Mensch zu sehen und dann Gott auch gleichzeitig da drin zu haben. Und als Höhepunkt zum Schluss werden wir noch das Abendmahl gemeinsam feiern. In Römer 1, Vers 1 bis 4 schreibt Paulus: Paulus, Diener Jesu Christi, an die Gemeinde in Rom. Gott hat mich zum Apostel berufen und dazu bestimmt, seine Botschaft bekannt zu machen, die er schon vor langer Zeit durch seine Propheten in der Heiligen Schrift angekündigt hatte. Es handelt sich um das Evangelium von seinem Sohn. Dieser stammt seiner irdischen Herkunft nach von David ab. Und nachdem er von den Toten auferstanden ist, ist ihm, wie es das Wirken des Heiligen Geistes zeigt, die Macht gegeben worden, die ihm als dem Sohn Gottes zukommt. Ich lese es kurz noch einmal vor, weil es ein Schlüsselvers von der Predigt ist. Nochmal. Paulus, Diener Jesu Christi, an die Gemeinde in Rom. Gott hat mich zum Apostel berufen und dazu bestimmt, seine Botschaft bekannt zu machen, die er schon vor langer Zeit durch seine Propheten in der Heiligen Schrift angekündigt hatte. Es handelt sich um das Evangelium von seinem Sohn. Dieser stammt seiner irdischen Herkunft nach von David ab. Und nachdem er von den Toten auferstanden ist, ist ihm, wie das Wirken des Heiligen Geistes zeigt, die Macht gegeben worden, die ihm als den Sohn Gottes zukommt. Stanley Krenz, ein Theologe, hat diese Stelle mal kommentiert, dass die beiden Aussagen, eigentlich Jesus vollkommen Mensch und vollkommen Gott, einzeln betrachtet gar nicht paradox sind. Also einzeln betrachtet machen sie vielleicht Sinn, aber wenn man diese beiden zusammenbringt, dann wird man mit einer Aussage konfrontiert, die die Situation vollkommen verändert. Und ich hoffe, dass am Ende von der Predigt, dass wir dieses wunderbare Bild, was eigentlich die beiden Aussagen ausmachen, begreifen können. Ich möchte mal, dass du zu einem Nachbarn sagst, Jesus war Mensch. Dreht euch mal zu eurem Nachbarn um und sagt, Jesus war Mensch. Und dreht euch zu eurem anderen Nachbarn um und sagt, Jesus war Gott. Genau. Wir fangen an mit Jesus 100% Mensch hier auf Erden. Wir werden zuerst ganz kurz verschiedene Aussagen nur kurz angreifen oder anschauen, was es bedeutet hat, dass Jesus 100% Mensch hier auf Erden war, und danach, was es eigentlich für unsere Glaubensreise bedeutet. Zum einen fangen die Evangelien Matthäus und Lukas mit einer Ahnentafel an und wir finden heraus, dass Jesus ein Nachkomme Davids war. Zum anderen erlebte er eine ganz normale menschliche Geburt. Nach seiner Geburt erlebte er ein natürliches Wachstum und eine natürliche Entwicklung. Das finden wir zum Beispiel in Lukas 2, Vers 40 bis 52. Er hatte auch physische Limitierungen. Zum Beispiel war er müde vom Gehen. Er ging zum Beispiel von Judäa über Samarien nach Galiläa. Und wahrscheinlich sind die meisten von uns schon mal gewandert und am Ende von einer Wanderung oder während einer Wanderung wird man ziemlich müde, hat Durst und Hunger. Und genau das Gleiche war Jesus auch. Er war durstig am Kreuz, er war hungrig und er empfand menschliche Emotionen. Zum Beispiel erlebte er Freude, Liebe, Mitgefühl. Da steht zum Beispiel, als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Er war betrübt. Da steht, und er nahm den Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus mit und fing an, betrübt und geängstigt zu werden. Und er erlebte Erstaunen. Jesus staunte über den Mann, als er das hörte. Er wandte sich um und sagte zu den Menschen, die ihm folgten, ich versichere euch, solch einen Glauben habe ich in ganz Jerusalem, ganz Israel noch nicht gefunden. Er erlebte auch Zorn. Wer von uns wird manchmal zornig? Ich werde manchmal zornig, wenn irgendetwas nicht klappt zum Beispiel. Er sah die Reihe nach an, voll Zorn und zugleich tief betrübt über ihr verstocktes Herz. Dann befahl er den Mann, streck die Hand aus. Der Mann streckte die Hand aus und sie war geheilt. Er erlebte auch Versuchungen und das dient als weiterer Beweis seiner Menschlichkeit. Wahrscheinlich kennen die meisten von euch die Situation, wo Jesus in der Wüste war. Er war 40 Tage und 40 Nächte dort und sehr hungrig, sehr durstig, weil er die ganze Zeit nicht gegessen und nicht getrunken hatte. Und da versuchte ihn halt der Teufel. Und er hätte Eigentlich hätte er ja die ganze Engelsherr oder das ganze Engelsherr hätte er rufen können und sie hätten ihm was zu essen bringen können. Er hätte dem Stein befehlen können, wer zu Brot und es wäre so gewesen. Aber er hat sich in der Situation, hat er sich vollkommen auf seine menschliche Stärke nur verlassen und nicht auf die göttliche Intervention, um die Versuchung zu widerstehen. Er hat dies getan bis zu dem Punkt, dass er dem Tod nahe war. Aber er hat es auch getan, um wirklich auch zu wissen, was es bedeutet, durch Versuchung zu gehen, sodass er uns auch verstehen kann. John Calvin, ein genialer Theologe, hat mal gesagt, jene, welche sich vorstellen, dass der Sohn Gottes ohne menschliche Leidenschaften war, erkennt ihn nicht komplett und wahrhaftig als Mensch an. Also es ist wichtig, dass wir einfach sehen, okay, Jesus hat genau das auch so gefühlt wie wir. Jesus ist da durchgegangen, er ist durch Hunger durchgegangen oder hatte Durst gehabt und hat die verschiedensten Emotionen auch durchgelebt. Was bedeutet das jetzt für uns? Was bedeutet diese Wahrheiten, die wir jetzt eben gelesen haben oder gehört haben, was bedeutet das oder warum ist das eigentlich so wichtig, zu wissen, dass Jesus 100% Mensch ist? Einmal hat Jesus dadurch gezeigt, dass ein vollkommener Gehorsam wichtig war. Er lebte einen vollkommenen Gehorsam und Vertrauen zu Gott vor und er hat bei allem, was er getan hat, nach Gottes Willen gefragt. Er hat sehr, sehr oft, hat er stundenlang gebetet, um einfach alles, was er tat, durch die Kraft Gottes zu machen, aber auch den Willen dadurch auch zu bezeugen. Zum Beispiel in Römer 5, Vers 18 bis 19. Ich glaube, das haben wir auch. Wir stellen also fest, genauso wie eine einzige Verfehlung allen Menschen die Verdammnis brachte, bringt eine einzige Tat, die erfüllt hat, was Gottes Gerechtigkeit fordert, allen Menschen den Freispruch und damit das Leben. Genauso wie durch den Ungehorsam eines Einzigen alle zu Sündern wurden, wurde durch den Gehorsam eines Einzigen alle zu Gerechten. Also das Erste ist ein repräsentativer Gehorsam, den Jesus zeigte. Der zweite Punkt, er war Mensch, um ein passendes Opfer zu sein. Er konnte eigentlich nur für uns sterben, weil er vollkommen Mensch auch war. In Hebräer 2, Vers 14 bis 18 steht, im Übrigen wissen wir ja, dass es nicht die Engel sind, denen er zu Hilfe kommt, sondern die Nachkommen Abrahams. Ihnen, seinen Brüdern und Schwestern, musste er in jeder Hinsicht gleich werden. Deshalb kann er jetzt als ein barmherziger und treuer Hohepriester vor Gott für sie eintreten. Ein hoher Priester, durch den die Sünden des Volkes gesühnt werden. Und weil er selbst gelitten hat und Versuchungen ausgesetzt war, kann er denen helfen, die ebenfalls Versuchungen ausgesetzt sind. Der dritte Punkt ist, dass er dadurch ein Mittler zwischen Gott und den Menschen sein konnte oder sein kann. In 1. Timotheus 2, Vers 5 schreibt Paulus, es gibt nämlich nur einen Gott und es gibt auch nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen, den, der selbst ein Mensch geworden ist, Jesus Christus. Er hatte sozusagen als Vermittler seine Füße in zwei verschiedenen Lagern. Zum einen wusste er und weiß er, was es bedeutet, Mensch hier auf Erden zu sein. Gleichzeitig kennt er aber auch die Herrlichkeit und die Macht Gottes. Der vierte Punkt ist, um den ursprünglichen Plan Gottes zu erfüllen. Und das war, über die Schöpfung zu herrschen. Die Menschheit wurden eigentlich hier auf Erden gesetzt, um sich diese Untertan zu machen. Und wegen seinem Gehorsam war es ihm als Menschen wieder möglich, die Herrschaft über die Schöpfung wieder aufzunehmen. Das hat zum Beispiel Jesus in Matthäus 28 gesagt. Da steht, Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Darum geht hin und dann folgt der Missionsauftrag zu uns. Als fünfter Punkt, dass er unser Beispiel und Vorbild in unserem Leben sein kann. In 1. Petrus 2, Vers 21 hat Petrus geschrieben, auch Christus hat ja für euch gelitten und hat euch damit ein Beispiel hinterlassen. Tretet in seine Fußstapfen und folgt ihm auf dem Weg, den er euch vorangegangen ist. Ich habe mal eine Predigt dieses Jahr gehört, und zwar hieß sie, die Liebe ist auf dem Weg. Und am Anfang von der Predigt hat jeder gedacht, ah ja, okay, wir müssen warten, bis die Liebe kommt, weil oft sagt man ja, ja, die Liebe ist auf dem Weg, ja, sie kommt dann oder er ist auf dem Weg, das bedeutet, du wartest, bis die Person eintrifft. Aber das Ziel von der Predigt war eigentlich, dass wir verstehen, dass die Liebe ist und sie geht vor uns. Also sie ist schon auf dem Weg, den wir eigentlich gehen. Und dass wir jetzt nicht so warten müssen, bis sie kommt, sondern dass wir mit nach vorne geblickten Blick auf Jesus schauen können, weil er eigentlich den Weg schon vor uns geht. Dass wir eigentlich nur noch, wie Petrus es auch so schön sagt, seinen Fußstapfen eigentlich nur nachfolgen brauchen. Genau. Also Jesus hat einfach dadurch, dass er als Mensch hier auf Erden gelebt hat, hat er uns ein Beispiel einfach gezeigt, was es bedeutet, wirklich in vollkommen Vertrauen oder vollkommen Gehorsam eigentlich mit Gott zu leben oder für Gott zu leben und so als Beispiel auch für uns hier auf Erden zu sein. Dreh dich nochmal zu deinem Nachbarn um, damit ihr auch was sagen dürft. Und dann sagst du zu deinem Nachbarn, die Liebe ist auf dem Weg. Okay, und damit wir jetzt zum zweiten Teil der Predigt kommen, sagst du zu deinem anderen Nachbarn, erinnerst du dich noch? Er ist 100% Gott. Sehr gut. Es gibt mehrere direkte Aussagen, die bezeugen oder die in der Bibel stehen, die bezeugen, dass Jesus 100% Gott ist. In Hebräer 1, was wir ganz am Anfang auch gelesen haben, da steht, zum Sohn jedoch wird gesagt, dein Thron, o Gott, hat für immer Bestand. Gerechtigkeit ist das Kennzeichen deiner Herrschaft. Oder in Johannes 1, Vers 1 bis 2, vielleicht kennen das ein paar. Da steht, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Oder in Titus 2, Vers 13 steht, seine Gnade führt auch dazu, dass wir voll Sehnsucht auf die Erfüllung der Hoffnung warten, die unser höchstes Glück bedeutet. Das Erscheinen unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit. Es gibt noch, dazu gibt es noch einige andere Aussagen. Ich werde sie auch wieder kurz anschneiden, weil ich möchte eigentlich darauf hinweisen, was es eigentlich für uns in unserer Glaubensreise eigentlich bedeutet. Und zwar, das erste ist Gottes Name. Also Gottes Name, Yahweh, in Hebräischen wurde mit Kyros im Griechischen übersetzt und dieses bedeutet Herr. Und genau dieses Wort wird auch auf Jesus mehrmals im Neuen Testament angewendet. Dann die Ich-Bin-Aussagen. Ich meine, wir kennen es zum Beispiel bei Mose, wo Mose fragt, okay, was soll ich sagen, wer mich gesandt hat, wenn das Volk mich fragt? Und Gott sagt, der Ich-Bin hat dich gesandt. Und im Neuen Testament, vor allem im Johannesevangelium, sind ja die ganzen Ich-Bin-Aussagen auch von Jesus. Und das bezeugt auch wiederum das Gleiche, dass Jesus Gott war. Dann als Bräutigam wird er oft beschrieben. Das wird zum einen auch im Alten Testament als Voraussage, als Prophezeiung, aber auch im Neuen Testament auch für Jesus genommen. Als der gute Hirte, da ist einmal auch in den Psalmen, in Jesaja, in Hesekiel und dann im Neuen Testament wieder wird er als gute Hirte beschrieben, beziehungsweise er sagt ja, ich bin der gute Hirte. Er wird als der Erste und der Letzte beschrieben und als derjenige, der Gottes Herrlichkeit in sichtbarer Darstellung gezeigt hat. Auch wird ihm Anbetung zugeschrieben. Die ersten Jünger, die brachten Anbetung zu Jesus und Doxologien, also Lobpreisungen, wurden ihm zugeschrieben. Auch die Schöpfung bezeugt, dass Jesus Gott ist. Im Zentrum des alten testamentlichen Glaubens stand, dass Gott alle Dinge einmal erschaffen hat und dadurch Herr über alles und von allem ist. Und im Neuen Testament wird dieses wiederum ganz ohne Zweifel auf Jesus angewendet. Er hat alle Dinge erschaffen, er hält alle Dinge, er führt seine Schöpfung zu einem Ziel und dass die neue Schöpfung gebracht wird. Dann im Alten Testament wurde gesagt, dass Gott allein retten kann. Und genau das wird ja wiederum auf Jesus zugeschrieben, dass er wirklich Sünden vergeben kann, dass er sagen kann, dir sind die Sünden vergeben. Dann ist auch Gottes Gericht, das endgültige Gericht war allein Gott zugeschrieben und auch wiederum im Neuen Testament hat diese Funktion auch wieder auf Jesus, wird dies auf Jesus wieder in Anspruch genommen. Und als letztes, dass er Gottes Zeuge hier auf Erde wirklich war. Ein anderer Beweis für Gottes Herrlichkeit ist auch die Auferstehung von Jesus. Diese Auferstehung, was wir auch in Hebräer gelesen haben und auch in Römer, ist, dass die Auferstehung von Jesus ihm mehr als alles andere eigentlich so seine Herrschaft als Gott zugeschrieben hat. Und diese Auferstehung setzt ihn eigentlich von allen anderen religiösen Figuren eigentlich ab, welche jemals gelebt haben. Ein interessanter Theologe, Michael Green, hat mal geschrieben in seinem Buch, also auf Englisch heißt es The Empty Cross of Jesus, also das leere Kreuz von Jesus, steht da, Weltreligionen beinhalten nicht das, was gut und nobel ist, was nicht auch im Christentum gefunden werden kann. Und keine davon, außer dem Christentum, wird dir von einem Gott erzählen, der dich so sehr liebt, dass er für dich starb und von den Toten als ein Unterpfand für dich aufersteht. Er ist im Hier und Jetzt bereit, sein Leben mit dir zu teilen. All das wirst du sonst nirgendwo finden. Der Islam hat 93 Namen für Gott, aber keiner davon ist Vater. Der Hinduismus kann dir die Kraft der Vergebung nicht bieten, um den eisernen Halt des Karmas zu brechen. Der Maharishi kann nicht kommen und in seinen Jüngern leben. Also es zeigt nochmal einfach so die Einzigartigkeit von Gott, der seinen Sohn, also eigentlich von einem Gott, der Mensch geworden ist und nicht von einem Mensch, der Gott geworden ist. In seinem Leben hat es sich auch ziemlich oft gezeigt, dass er nicht nur Mensch, sondern auch 100% Gott ist. Er war heilig in seiner Natur und in seinem Verhalten. Er hatte eine aufrichtige Liebe, die jeden Verstand überstiegen hat. Er liebte die Randschicht und die Reichen. Er war wahrhaftig demütig, weil er Gott gleich war. Er entleerte sich selbst um der Menschheit willen. Er war vollkommen ausgewogen. Er war ernst, ohne melancholisch zu werden, fröhlich, ohne leichtsinnig zu werden. Er weinte und war traurig über diejenigen, die ihn ablehnten. Er lebte ein Leben des Gebetes. Lukas erwähnt zum Beispiel 11 Situationen, in denen er betete. Einmal nächtelang, früh am Morgen, vor Reisungen und bevor er die 12 aussuchte. Was hat jetzt das Ganze für eine Wirkung für unsere Glaubensreise? Das einmal, dass Jesus Mensch war, hat uns ein Beispiel gegeben, wie wir leben können. Und die Schlussfolgerung aus der Lehre von seiner Göttlichkeit bedeutet, dass wir einmal Gott wirklich kennenlernen können. Während die Propheten eine Botschaft von Gott immer gebracht haben, war Jesus Gott selbst. Die Erlösung steht uns nun zur Verfügung. Der Tod von Jesus Christus reicht für alle unsere Sünden aus, von allen Sündern aus, die jemals gelebt haben. Er starb nicht nur ein endlicher Mensch, sondern es starb ein unendlicher Gott, ein sündloses, perfektes Opfer. Gott und Mensch wurden dadurch vereint und Gott selbst hat die Brücke über die Kluft geschlagen, welche durch die Sünde entstanden ist. Jesus anzubeten ist auch mehr als angemessen. Die Anbetung sollte unsere natürliche Antwort sein, da er derjenige ist, durch den die gute Nachricht vollendet wurde. Das haben wir auch gut von dem Bild im Lobpreis auch schön gehört. Das alles in unserem Körper, alles ja, schreit so nach Anbetung zu ihm. Wir haben uns jetzt die beiden Aspekte angeschaut. Er macht, dass Jesus Mensch ist, bedeutet, dass wir ein Beispiel haben, wie wir leben können. Und die Wirkung von Gott, von Jesus komplett als Gott bedeutet, dass wir diesen Zugang haben zu Gott. Ich werde nochmal Römer 1, Vers 1 bis 4 vorlesen, sodass wir diese Aussagen, die dort eigentlich als paradoxe Aussagen gemeinsam sind, dass wir das nochmal so sehen, dass es ein wunderbares Bild eigentlich ergibt. Paulus, Diener Jesu Christi, an der Gemeinde in Rom. Gott hat mich zum Apostel berufen und dazu bestimmt, seine Botschaft bekannt zu machen, die er schon vor langer Zeit durch seine Propheten in der Heiligen Schrift angekündigt hatte. Es handelt sich um das Evangelium von seinem Sohn. Dieser stammt seiner irdischen Herkunft nach von David ab. Und nachdem er von den Toten auferstanden ist, ist ihm, wie es das Wirken des Heiligen Geistes zeigt, die Macht gegeben worden, die ihm als dem Sohn Gottes zukommt. Ich möchte nochmal, dass jeder einzelne von uns sich nochmal in den Gedanken versetzt, was wir ganz am Anfang so aufgeschrieben hatten. Ja, dieses Bild, was wir von Jesus haben. Und währenddem ich jetzt Hebräer 1, Vers 1 bis 3 lese, möchte ich, dass wir nochmal das vielleicht, was du jetzt aufgenommen hast, nochmal dazu tust und ja, dieses wunderbare Bild einfach von Jesus anschaust. Da steht, Hebräer 1, Vers 1 bis 3. Viele Male und auf verschiedenste Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Jetzt aber, am Ende der Zeit, hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Der Sohn ist der von Gott bestimmte Erbe aller Dinge. Durch ihn hat Gott die ganze Welt erschaffen. Er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum. Und nachdem er das Opfer gebracht hat, das von den Sünden reinigt, hat er den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, den Platz an der rechten Seite Gottes, des Höchsten, der höchsten Majestät. Wenn wir jetzt das Abendmahl feiern, ist es mein Anliegen, dass wir ja, Jesus vollkommen, als das vollkommene und einzig perfekte Opfer einfach nochmal feiern und einfach in Ehrfurcht nochmal vor ihm stehen und ja, ihn feiern wirklich, indem wir das nochmal feiern, was er für uns getan hat, als vollkommen Mensch, als vollkommen Gott und dadurch wirklich als vollkommenes und wahres Ebenbild Gottes einfach ist. Ich möchte, bevor wir das Abendmahl einnehmen und bevor mein Papa nochmal übernimmt, werde ich eine etwas längere Passage aus dem Hebräerbrief vorlesen. Und zwar zeigt es zum einen dass die Wichtigkeit vom Alten Testament heraus, was es bedeutet hat, ein Opfer hinzubringen, welche Kriterien es bringen musste. Und es zeigt nochmal, wie wunderbar eigentlich Jesus dieses vollbracht hat. Also wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr gerne Hebräer 9, Vers 11 aufschlagen und dann werde ich beginnen. Da steht, jetzt aber ist die Zeit angebrochen, denn jetzt ist Christus gekommen, der hohe Priester, der uns die wahren Güter gebracht hat. Er hat ein größeres und vollkommeneres Zelt durchschritten, ein Zelt, das nicht von Menschen gemacht wurde und nicht zu dieser Schöpfung gehört. Und was ihm den Weg ins Heiligtum öffnete, war nicht das Blut von Böcken und Kälbern, sondern sein eigenes Blut. Ein einziges Mal ist er hineingegangen und die Erlösung, die er bewirkt hat, gilt für immer und ewig. Nun reinigt zwar auch das Blut von Böcken und Stieren, aber dabei handelt es sich nur um eine äußerliche Reinheit. Und nicht anders ist es, wenn die, die unrein geworden sind, mit der in Wasser aufgelöste Asche einer jungen Kuh besprengt werden. Das Blut Christi jedoch hat eine unvergleichlich größere Wirkung, denn als Christus sich selbst von Gottes ewigen Geist geleitet, Gott dargebracht hat, war das ein Opfer, dem kein Makel anhaftete. Deshalb reinigt uns sein Blut bis in unser Innerstes. Es befreit unser Gewissen von der Belastung durch Taten, die letztlich zum Tod führen, sodass es uns jetzt möglich ist, dem lebendigen Gott zu dienen. Christus ist also der Vermittler eines neuen Bundes. Mit seinem Tod hat er für die unter dem ersten Bund begangenen Übertretungen bezahlt, sodass jetzt alle, die Gott berufen hat, losgekauft sind und das ihnen zugesagte unvergängliche Erbe in Besitz nehmen können. Mit dem neuen Bund verhält es sich wie mit einem Testament. Um ein Testament vollstrecken zu können, muss man nachweisen, dass der, der es aufgesetzt hat, gestorben ist. Erst im Todesfall wird es gültig. Solange der Betreffende lebt, ist es noch nicht rechtskräftig. Aus demselben Grund konnte auch der erste Bund nicht ohne Blut in Kraft treten. Nachdem Mose das Gesetz vor versammeltem Volk Gebot von Gebot verlesen hatte, nahm er das Blut von Kälbern und Böcken sowie Wasser, scharlachrote Wolle und ein Isopbüschel, besprengte mit dem Blut sowohl das Gesetzbuch als auch das ganze Volk und erklärte, das ist das Blut des Bundes, zu dessen Einhaltung Gott euch verpflichtet hat. Ebenso besprengte Mose auch das heilige Zelt und alle für den Gottesdienst bestimmte Geräte mit Blut. Überhaupt ist nach dem Gesetz fast jedes Mal Blut nötig, wenn etwas gereinigt werden muss. Und ohne das Blut eines Opfers gibt es keine Vergebung. Mit solchen Mitteln müssen also die Einrichtungen des alten Bundes gereinigt werden. Aber diese sind ja nur ein Abbild der himmlischen Wirklichkeit. Wo es um die himmlische Wirklichkeit selbst geht, sind bessere Opfer erforderlich. Christus ist schließlich nicht in eine von Menschenhand gemachte Nachbildung des wahren Heiligtums hineingegangen, sondern in den Himmel selbst, wo er sich nun unmittelbar bei Gott für uns einsetzt. Der levitische Hohepriester betritt das Heiligtum viele Male im Lauf seines Lebens, Jahr für Jahr von Neuem. Und immer mit dem Blut eines Tieres, nicht mit seinem eigenen. Christus hingegen brachte sich selbst als Opfer dar. Er brauchte das nur ein einziges Mal zu tun. Andernfalls hätte er ja seit der Erschaffung der Welt schon viele Male leiden und sterben müssen. Tatsache jedoch ist, dass er nur einmal in die Welt kam, jetzt am Ende der Zeiten, um uns durch das Opfer seines eigenen Leibes von der Sünde zu befreien. Sterben müssen alle Menschen, aber sie sterben nur einmal und darauf folgt das Gericht. Genau so wurde auch Christus nur einmal als Opfer dargebracht, als Opfer, das die Sünden der ganzen Menschheit auf sich nahm. Wenn er wiederkommt, kommt er nicht mehr wegen der Sünde, sondern um denen Rettung zu bringen, die auf ihn warten. Wir wollen das Abendmahl feiern einmal mit dem Blick, dass Jesus sein Leben für uns hingegeben hat und dadurch einen neuen Bund mit uns eigentlich geschlossen hat. Aber auch die wunderbare Auswirkung, die auch noch mit der Auferstehung zusammenhängt. Zum einen, dass wir in Freude leben können mit dem Wissen, dass er in uns ist und dass er uns liebt. In Frieden, weil wir wissen können, dass Jesus unsere Sünden getilgt hat und eine Beziehung wieder möglich ist. Wir können in Lobpreis leben, weil unsere direkte Antwort Lobpreis und Anbetung sein sollte, denn er hat den ultimativen Preis für uns bezahlt. Wir können in Hoffnung leben, weil wir wissen, dass dieses Leben nicht alles ist. Jesus hat den Tod besiegt und brachte die Ewigkeit in unser Leben, in unsere Herzen. Wir können in Sieg leben, weil die Herrschaft von Gott errichtet wurde. Das Königreich ist gekommen und wir haben den Sieg über Sünde, Tod und den Mächten der Finsternis. Und dann gebe ich weiter.